Radio SRF, Echo der Zeit vom 2. September mit Maximilian von Greerz. Es war ein grausiger Fund, den die Bauarbeiter aus der Tiefe der Baustelle für den neuen RBS-Bahnhof zutage förderten. Ein Sammelsurium an Knochen war das, das sich erst nach und nach als menschliches Skelett entpuppte. Die Forensiker schlossen aufgrund der Analysen auf etwa eine 18-jährige Frau und ein ungeborenes Kind. Und das war noch nicht alles. Zwischen Rippen und Oberschenkelknochen steckte das Horn eines Nashorns. Der archäologische Dienst bezifferte das Alter der menschlichen Knochen auf ungefähr 130 Jahre. Was war aber die Todesursache? Und wie lässt sich der außergewöhnliche Fundort erklären? Und was, um Himmels Willen, hat das Nashorn zu bedeuten? Blättern wir 130 Jahre zurück.
«Mach es weg!» war alles, was Anton gesagt hatte.
Hanna dachte an die gemeinsamen Stunden im Schutz des Bremgartenwaldes, an die Abende, an denen Anton sie an der dunklen Straßenkreuzung erwartete, als sie die Seidenfabrik nach 11 Stunden Arbeit verließ. «Mist!» Der Faden riss schon wieder. Hanna war unkonzentriert. Ihre Gedanken waren bei Anton, beim ungeborenen Kind. Über den Zetteltisch gebeugt, versuchte sie, die dünnen Seidenfäden wieder zu verknoten. Der Aufseher hatte zum Glück nicht mitbekommen, wie ungeschickt sie sich anstellte. Er sah nur, dass sich die Seidenfäden in ansehnlichem Tempo und in scheinbar unendlicher Länge über der Haspel spannten. Das war gut. Sonst hätte man ihr den Lohn gekürzt oder ihr die Mittagspause gestrichen.
Die Zettlerinnen waren ständig unter Druck. Riss einer der zentralen Kettfäden, wurde ihnen die Schuld dafür gegeben, dass der Webstuhl angehalten werden musste, die Produktion stockte und der Gewinn nicht so hoch ausfiel, wie der Fabrikbesitzer es sich erträumt hatte.
Anton saß über den Zahlen. Sie waren außerordentlich gut. Seit Jean Tobler 1868 seine Confiserie Speciale gegründet hatte, war die Firma auf der Erfolgsstraße. Insbesondere in den letzten Jahren wuchs die Nachfrage nach Schweizer Schokoladeprodukten in der ganzen Welt. Antons Onkel sprach davon, Schoki-Produkte bald nicht mehr aus Halbfabrikaten herzustellen, sondern eine richtige Fabrik zu bauen und industriell zu produzieren. Was für eine Vision!
Tobler wollte nichts weniger als den Weltmarkt erobern. Antons Cousin Theodor wird 1908 das Produkt entwickeln, das Tobler berühmt machen wird. Die Toblerone. Doch davon wusste Anton in diesem Moment noch nichts.
Er grübelte darüber nach, wie er das Problem mit Hanna lösen konnte. Er hatte keine Wahl. Seine Ehe war vorgespurt. Er hatte Verpflichtungen. Aber Hanna? Hanna war anders als die Frauen vor ihr, die er in den düsteren Tanzlokalen aufgegabelt hatte. Sie war mehr als ein Zeitvertreib. Aber auf diese Weise Vater zu werden, das war ganz und gar unmöglich. Noch vor wenigen Jahren hätte seine Aufforderung, das Kind abzutreiben, für Hanna die Todesstrafe bedeuten können. Aber heute? Heute gab es Ärzte, die für Geld medizinische Gründe fanden. Und Geld, das war genug in der Kasse der Firma. Und schließlich machte er die Abrechnungen. Anton kannte einen Arzt am neuen Institut für Physiologie, dem Halleranium am Bühlplatz. Diesen wollte er bestechen.
Wie alle 2 Wochen wurde auch diesen Samstag der Lohn in der Seidenfabrik ausbezahlt. Hanna versuchte, davon etwas zur Seite zu legen, was selten gelang. Wäre Anton nicht gewesen, hätten Miete und Essen alles verschlungen. Der Lohn reichte kaum zum Leben, schon gar nicht für sie und ein Kind. Da halfen auch der kleine Garten vor den neuen Arbeiterhäusern und die paar Hühner nicht viel, die sie zusammen mit 4 weiteren Familien unterhielten. Trotzdem, verglichen mit dem ärmlichen, winzigen Häuschen am Forstweg, in dem sie ihre Kindheit verbringen musste, konnte Hanna mit ihrer gegenwärtigen Situation zufrieden sein. Immerhin war sie nicht wie die lauten Arbeiter aus der Maschinenfabrik Bern AG, die am Zahltag schon die Hälfte des Lohnes versoffen und spät nachts mit leeren Taschen zu Frauen und Kindern heimkehrten.
Auch Anton, der das Treffen der Freimaurer geschwänzt hatte, leerte an diesem Abend mehrere Glas im Bierhübeli. Vor 3 Jahren hatte er hier die Menschenschau der Endtruppe aus Saint-Croix besucht und war gleichzeitig fasziniert und entsetzt über die sogenannten Wilden, die hier wie in einem Zoo ausgestellt worden waren. Er hatte Hanna die ganze Woche nicht gesehen, aber er wollte sie dazu bringen, am nächsten Tag zu machen, was zu machen war. Allerdings konnte er schlecht einfach in die Arbeitersiedlung an der Mittelstraße 17 platzen und in den überfüllten Zimmern nach Hanna rufen. Schließlich hatte er einen Ruf zu verlieren. Er, der in den stattlichen Brückfeldhöfen und Fabrikantenvillen ein- und ausging. Schwankend machte er sich zur später Stunde auf den Heimweg. Die Gaslaternen erhellten die Straßen nur schwach. Unschlüssig blieb er vor den Holzbauten an der Mittelstraße stehen. In den 2 Zimmerwohnungen hausten kinderreiche Familien. Hanna war hier als Halbwaise bei der Familie ihres Onkels untergekommen, der in der Sattlerei arbeitete. Anton wusste, dass sie hier mit Onkel, Tante und ihren Kindern eine Wohnung teilte. Aber welche? Anton hatte keine Ahnung. Er rauchte und wartete.
Sie hörten Tanzmusik aus der billigen Kneipe, in der die Arbeiter ihre Sorgen betäubten. Aber heute wollte keine von ihnen direkt nach Hause. Die Wohnungen waren eng, sodass sich auch Hanna mit 2 Arbeiterinnen in einem der kollektiven Wohnzimmern den Abend versüßten. Seit 1877 gab es keine Sonntagsarbeit mehr, sodass sie dem freien Tag entgegenfeiern wollten. Hanna kannte Ruth und Lisa seit den Kindertagen am Forstweg. Einst hatte sie die beiden darum beneidet, dass sie am Schwalbenweg aufwachsen durften. Die Häuser dort waren in einem weit besseren Zustand als die armselige Wohnung ihrer Familie. Jetzt aber saßen sie alle im gleichen Boot.
Im Wirtshaus trafen sie auf bekannte Gesichter aus den Fabriken im Quartier. Besonders die muskulösen Arbeiter der Gießerei und Maschinenfabrik Bern AG, die nur wenig später von der Firma Von Roll übernommen werden sollte, sorgten nicht nur für vergnügliche Tänze. Immer wieder kam es zu blutigen Schlägereien nach dem Konsum von zu viel Herdöpfeler. Trotz staatlichem Monopol war die Kartoffelschnapspest noch längst nicht ausgerottet.
Es war spät, als sie sich auf den Heimweg machten. Kurz nachdem Hanna sich von Ruth und Lisa verabschiedet hatte, um die wenigen Schritte allein in die Mittelstraße zu gehen, packte sie jemand von hinten am Arm. Sie schrie auf, roch Alkohol.
Anton legte ihr die Hand auf den Mund. Komm mit!
Hanna erkannte die Stimme und beruhigte sich.
Anton zerrte sie mit sich in eine dunkle Ecke. Er wollte auf keinen Fall gesehen werden. Schau, Hanna, schau, das reicht für einen Arzt, sagte er und hielt ihr ein Bündel Banknoten unter die Nase.
Hanna begann zu zittern. Was er von ihr verlangte, war unerhört. Ich möchte das Kind behalten, sagte sie trotzig.
Du weißt, dass das nicht geht, entgegnete Anton lauter, als er eigentlich wollte. Du müsstest dich selbst anzeigen. Oder die Hebamme würde die Geburt anzeigen und damit mich in Verruf bringen. Unzucht! Das kann ich nicht zulassen. Wieder packte er sie am Arm.
Du tust mir weh! Hanna riss sich los und lief Richtung Große Schanze.
Anton hatte Mühe, Schritt zu halten. Zu tief hatte er ins Glas geschaut. Erst an der Schanze holte er Hanna ein.
Just in dem Moment setzte ein sintflutartiger Regen ein, der sich schon lange angekündigt hatte. In Sekundenschnelle verwandelte sich der Boden in Matsch. Vor ihnen lag die schlecht beleuchtete Baustelle des Bahnhofs.
Doch statt Schutz zu suchen, drängte Anton Hanna dazu, am nächsten Tag zum Treffen mit dem Arzt zu kommen. Ein kleiner Trunk, Hanna. Und schon ist alles vorbei.
Hanna merkte kaum, dass sie schon völlig durchnässt war. Sie schlug mit beiden Fäusten auf Anton ein. »Nichts ist vorbei, nichts! Du elender Feigling, steh zu mir, zu deinem Kind! Wir lieben uns doch!«
»Hanna, ich kann nicht!«
Hanna liefen die Tränen über die Wangen, mischten sich mit dem Regen.
Plötzlich erhellte ein Blitz die Nacht und Sekundenbruchteile später ertönte der Donner. Hanna ließ von Anton ab und wich zurück. Der nächste Blitz schlug ganz in der Nähe ein. Ein Sprung! Bevor Anton auch nur einen Schritt hätte tun können, rutschte Hanna, rutschte der Boden, sie fiel und verschwand.
Antons Schrei wurde vom Regen übertönt. Ungläubig starrte er ins Leere. Nichts. Der Boden vor ihm war mit Hanna in die Tiefe gestürzt. Der nächste Blitz erhellte den Abgrund seines Lebens.
Am nächsten Morgen lag die Baustelle ruhig da. Am nächsten Morgen lag die Baustelle ruhig da. Die Schanze wurde Schicht für Schicht abgetragen, um dem neuen Durchgangsbahnhof der Schweizerischen Zentralbahn Platz zu machen, den Weg in die Welt zu öffnen. Der Regen und ein Erdrutsch hatten die Spuren der Nacht verwischt. Es sollte 130 Jahre dauern, bis im Drama von Hanna der letzte Akt geschrieben werden konnte.